Tore zur Freiheit. Kapitel 8. Der vollendetste Gentleman, den ich je kennenlernte. Der meisterhafte Lehrer, der Geisteskrieger. Eine Fabel. Es geziemt ihnen, wie Licht zu sein. Das Geschenk. Das erste Sendschreiben. In Dublin, New Hampshire mit Abdul-Baha. Wir sind der Arbeit und des Dienstes wegen hierher gekommen, nicht um die Luft und die Landschaft zu genießen. Im August des Jahres, in dem sich eine neue Welt auftat, erhielt ich eine Einladung, Gast Abdul-Bahas in Dublin, New Hampshire zu sein. Eine Freundin aus Washington, in deren Haus Abdul-Baha mehrfach gesprochen hatte, bot ihm die Nutzung eines großen Bauernhauses auf ihrem schönen Anwesen in Dublin an. Da dieses Haus jedoch dank der großen Gruppe persischer und amerikanischer Freunde, die ihn begleiteten, recht voll war, hatte er ein Zimmer in Dublin Inn gemietet, wohin er mich über das Wochenende des 9. August 1912 einlud. Dublin ist ein schöner, sommerlicher Rückzugort in den Bergen, wo sich jedes Jahr eine Kolonie von wohlhabenden Intellektuellen aus Washington, D.C. und anderen großen Städten trifft. Der dreiwöchige Aufenthalt Abdul-Bahas an diesem Ort liefert einen weiteren Beweis für seine einzigartige Gabe, sich an jede Umgebung anzupassen. Seine herausragende Demut in jeder Gruppe, der er zwar scheinbar folgte, die er aber in Wirklichkeit führte, und sein offenkundig allumfassendes Wissen. Stellen Sie sich, wenn es Ihnen gelingt, diesen Mann aus dem Orient vor, der sich soeben aus über 50 Jahren Verbannung und Gefängnishaft entlassen, plötzlich in einer Umgebung befindet, die für die stolzeste Kultur der westlichen Welt steht. Nichts in seinem Leben, würde man vernünftigerweise annehmen, hatte ihn auf eine derartige Begegnung vorbereitet. In seiner Jugend hatte er keine Schulbildung und keine akademische Ausbildung erhalten. Als junger Mann, in seinen prägenden Jahren, hatte er keine feingeistigen Kontakte. Und mit den Jahren waren ihm weder Komfort noch Freizeit vergönnt, die zur Weiterbildung hätten genutzt werden können. Ganz im Gegenteil, sein Leben war, wie ich darzustellen versuchte, aus materieller Sicht allein betrachtet von Not und Entbehrung geprägt. Kerker und Ketten waren sein Schicksal. Folter kam hinzu, Haft im Stock, jegliche Demütigung, die herzlose Gefängniswärter ersinnen konnten, waren sein Los. Seine einzigen Bücher waren die Bibel und der Koran. Wie lässt sich da erklären, dass er mit den ranghöchsten Vertretern von Reichtum und Kultur nicht nur ohne jede Verlegenheit für sie oder ihn verkehrte, sondern sie buchstäblich in ihrem jeweiligen Gebiet in den Schatten stellte? Welches Thema auch immer angesprochen wurde, er zeigte sich damit im Gespräch vollkommen vertraut, legte aber stets Bescheidenheit und liebevolle Rücksicht gegenüber den Meinungen anderer an den Tag. Ich habe schon von seiner nie versagenden Höflichkeit gesprochen. Dabei handelte es sich um viel mehr, als jemand aus dem Westen sich wahrscheinlich darunter vorstellen wird. Das gleiche persische Wort wird sowohl für Ehrfurcht als auch für Höflichkeit verwendet. Er sah das Gesicht seines himmlischen Vaters in jedem Gesicht und verehrte die Seele dahinter. Wie könnte jemand unhöflich sein, der anderen mit einer solchen Haltung begegnet? Der Mann der Gastgeberin Abdul-Bahas in Dublin war zwar kein bekennender Gläubiger, hatte aber viele Gelegenheiten, den Meister zu treffen und mit ihm zu sprechen. Als er nach seinem Gesamteindruck über Abdul-Baha gefragt wurde, antwortete er nach kurzer Überlegung: »Ich glaube, er ist der vollkommenste Gentleman, den ich je kennengelernt habe.« Bedenken Sie, das war das Urteil eines Mannes mit ererbtem Reichtum äußerst kultiviert und daran gewöhnt, Menschen nach feinen Standards zu beurteilen. Das Wort Gentleman beinhaltete für ihn all das, was er für bewundernswert hielt. Er wählte den Begriff, um einen Mann zu beschreiben, der möglicherweise während seines langen Lebens in Gefangenschaft diesen Begriff noch nie in Bezug auf sich selbst gehört hatte. Man kann vielleicht einen flüchtigen Eindruck davon erhaschen, wenn man den bedeutungsschweren Sachverhalt bedenkt, auf den Baha'u'llah hinweist. Die Quelle aller Bildung ist die Erkenntnis Gottes. Und an anderer Stelle, Wissen ist ein Punkt, den die Toren vervielfacht haben. Es mag so sein, wie er es viele Male wiederholte, dass das wahre Leben das des Geistes ist und dass für den, der stets auf einer geistigen Ebene lebt und in geistigen Bahnen denkt, alle Dinge groß und klein in Vollkommenheit getan werden. Bei meinen häufigen Kontakten mit diesem Meister des Lebens habe ich doch niemals gesehen, dass er den höchsten Verhaltensmaßstäben nicht gerecht geworden wäre. Weder im Bereich materiellen Handelns noch bei der Vermittlung intellektueller oder geistiger Inhalte. Ich erinnere mich an einen Empfang zum Mittagessen in Dublin, bei dem einige dieser Sommergäste gekommen waren, um Abdu'l-Bahá zu treffen. Anwesend war ein berühmter Wissenschaftler, zwei bekannte Künstler, ein angesehener Arzt und alle 15 oder 20 anwesenden Personen konnten auf mehr als eine Generation an Reichtum und Kultur zurückblicken. Kann man sich einen eklatanteren Unterschied zu dem Leben vorstellen, das Abdu'l-Bahá gelebt hatte? Die Gastgeberin, die den Meister in Akka besucht hatte, als er noch ein Gefangener war und deren Leben sich durch ihre spirituelle Begegnung mit ihm verwandelt hatte, hat mir öfter von diesem Treffen erzählt. Natürlich lag ihr am Herzen, dass ihre Freunde, die sie seit Jahren aus dem Gesellschaftsleben von Washington, Baltimore und New York kannte, den Meister kennenlernen sollten, zumindest zu einem gewissen Grad, wie sie ihn kannte. Aber sie fühlte sich etwas beklommen. Denn diese Männer und Frauen waren nicht gerade religiös orientiert. Einige von ihnen bezeichneten sich offen als Agnostiker und alle hatten wenig Interesse an diesem Aspekt des Lebens. Sie wollte natürlich, dass ihr Empfang ein Erfolg wird, aber vielmehr noch wünschte sie sich, dass ihre Freunde zumindest einen kleinen Eindruck von der Wirklichkeit bekämen, zu der Abdu'l-Bahá sie geführt hatte. Sie fragte sich, so erzählte sie mir, wie Abdu'l-Bahá wohl mit der Situation umgehen würde, denn sie wusste, dass sie dafür nicht die Verantwortung trug. Abdu'l-Bahá war immer der Gastgeber und seine Stimme stand im Mittelpunkt. Ich war bei dieser Versammlung zugegen, aber mein Bewusstsein erfasste wenig von ihrer wahren Bedeutung. Ich erinnere mich nur an einen typischen Empfang zu Mittag, bei dem eine Gruppe der Intelligenzia der Gesellschaft versammelt war, um eine bedeutende Persönlichkeit zu treffen. Wenn ich mich an die Monate erinnere, während derer sich kaum merklich für mich die Tore geistiger Freiheit langsam öffneten, wundere ich mich immer wieder, warum ich so wenig von dem verstand, was tatsächlich passierte. Ich erkenne jetzt, was für eine gewaltige Aufgabe es ist, die Augen der Blinden zu öffnen. Kein Wunder, dass unser Herr Christus darüber staunte, dass diejenigen, zu denen er wohlwollend sprach, weder sahen noch hörten noch verstanden, obwohl sie Augen, Ohren und Herzen hatten. Kein Wunder, dass uns die Überlieferung von der Verwirrung des Denkens berichtet, die jene ergriffen haben muss, denen sich das Wunder geistigen Sehvermögens offenbarte. Für sie und auch für uns war allzu oft das physische Sehvermögen der große Segen, sein Verlust die große Tragödie und seine Wiederherstellung das große Wunder. Aber für Jesus und für alle wahrhaft Sehenden ist das physische Sehvermögen im Vergleich zum geistigen Sehvermögen Blindheit. Abdu'l-Bahá bezeichnet das geistige Sehvermögen als Sehen mit göttlichem Licht und sagt: Sucht dieses himmlische Licht von ganzem Herzen, damit ihr fähig werdet, die Wahrheiten zu verstehen, damit ihr um Gottes Verborgenheiten wisst, damit die verborgenen Wege vor euch sichtbar werden. Mit Hilfe dieses strahlenden Lichtes wurden alle geistigen Erklärungen der Heiligen Schriften klargemacht. Sind die Verborgenheiten in Gottes All zutage getreten? Und wurden wir befähigt, die göttlichen Absichten für den Menschen zu verstehen? Es ist wahrhaftig das Wunder aller Wunder, wenn irdisch verblendete Augen sich jemals für die Welt der Wirklichkeit öffnen. Die meisten der Anwesenden wussten ein wenig von Abdu'l-Bahas Lebensgeschichte und erwarteten vermutlich einen Vortrag über die Bahai-Sache. Die Gastgeberin hatte dem Meister vorgeschlagen, über Unsterblichkeit zu sprechen. Als die Mahlzeit ihren Verlauf nahm und nur die üblichen Gemeinplätze höflich ausgetauscht wurden, machte die Gastgeberin den Anfang um, so dachte sie, Abdu'l-Bahá über geistige Dinge sprechen zu hören. Daraufhin fragte er, ob er ihnen eine Geschichte erzählen dürfe. Er gab eine der orientalischen Erzählungen zum Besten, von denen er so viele kannte, und als er endete, lachten alle herzlich. Das Eis war gebrochen. Andere steuerten Geschichten bei, an die sie die Anekdote des Meisters erinnert hatte. Dann erzählte Abdu'l-Bahá mit freudestrahlendem Gesicht eine weitere Geschichte und noch eine. Sein Lachen erfüllte den Raum. Er sagte, dass die Orientalen viele solcher Geschichten haben, die verschiedene Phasen des Lebens beleuchten. Viele von ihnen sind sehr humorvoll. Es ist gut zu lachen. Lachen ist geistige Entspannung. Als sie im Gefängnis waren, erzählte er, und unter größten Entbehrungen und Schwierigkeiten litten, erzählte jeder von ihnen zum Abschluss des Tages die skurrilste Sache, die er erlebt hatte. Manchmal war es ein wenig schwierig, etwas zu finden, aber sie lachten immer, bis ihnen die Tränen die Wangen hinunterliefen. Glück, sagte er, sei nie abhängig von materiellen Umständen. Andernfalls wären diese Jahre sehr traurig gewesen. Aber wie auch immer die Dinge standen, sie befanden sich stets im höchsten Zustand von Freude und Glück. Das war das Einzige, mit dem er Bezug auf sich selbst oder auf die göttlichen Lehren nahm. Aber bevor alle auseinandergingen, verbreitete sich über diese Gruppe eine Stille und Ehrfurcht, die kein gelehrter Vortrag je in ihnen hervorgerufen hätte. Nachdem die Gäste gegangen waren und Abdu'l-Bahá sich zu seinem Hotel aufmachte, trat er an seine Gastgeberin heran und fragte sie mit einem leicht wehmütigen Lächeln, fast wie ein Kind, so pflegte sie zu sagen, das Bestätigung sucht, ob sie mit ihm zufrieden sei. Sie konnte nie von diesem Abschluss des Treffens sprechen, ohne tief gerührt zu sein. Abdu'l-Bahá sollte am Sonntagmorgen in der unitarischen Kirche sprechen, aber er hatte zu verstehen gegeben, dass er vor der Messe mit mir sprechen wolle, so dass ich ihn gegen 8:30 in einem der geräumigen Salons des Gasthauses erwartete. Die Ereignisse dieses Tages gehören zu meinen klarsten Erinnerungen an den Meister. Zu dieser Zeit, etwa 4 Monate nach meiner ersten Begegnung mit ihm und 7 Monate nachdem ich zum ersten Mal von dieser weltweiten Bewegung gehört hatte, schien ich von einem tieferen Verständnis, worum es überhaupt ging, immer noch weit entfernt zu sein. Ich wurde ständig im aufgewühlten Meer des Geistes hin und her geworfen, manch einen Moment vom Auftrieb des brandenden Ozeans der Wahrheit ergriffen und für einen Augenblick geblendet durch das Licht der Sonne der Wirklichkeit. Aber nur für einen Moment, dann tauchte ich wieder in die Tiefe des Meeres und war vom Licht ausgeschlossen. Jedes Mal, wenn die Erleuchtung kam, klammerte ich mich daran und sagte in meinem Herzen, dieses Mal werde ich nicht loslassen. Und jedes Mal, wenn mich die Dunkelheit umfing, beteuerte mein gequältes Herz, das Licht ist für immer verschwunden, es war nur ein Traum, geboren aus leeren Hoffnungen. Ich habe bereits von diesem inneren Aufruhr gesprochen. Ich spreche erneut davon, auf das andere ringende Seelen in der Deutung meiner Erfahrung einen Ansatz für das Verständnis ihrer eigenen Erfahrung finden können. Denn dieser Diener ist sich sehr sicher, dass jede emporstrebende Seele mit den gleichen Dingen zu kämpfen hat. Und der Kampf endet nie. Es gibt weder Rast noch Ruhe in diesem Krieg. Denn jedes gewonnene Gefecht eröffnet eine noch größere Schlacht gegen die niemals schlafenden Feinde des Selbstes und der bedingten Welt. Als ich damals begann, die Zusammenhänge zu erkennen, verglich ich diesen Krieg oft mit dem großen Krieg der Nationen, der schon seinerzeit auf dem Balkan seinen Anfang nahm. Denn wie der Soldat, wenn die Stunde Null schlägt, über den Wehrgraben springt und sich durch Kugelhagel und Granaten auf den Feind stürzt, sich in den gewonnenen Boden gräbt und dort die Stellung hält, nicht zurückweicht und nie auf erobertes Terrain verzichtet, so befestigt der geistige Krieger jeden Schritt, jeden Meter Boden, ohne zurückzublicken. Auch vergisst er nie, dass der Hauptstützpunkt des Feindes noch in weiter Ferne liegt. Seine Versorgungsbasis, seine Hauptstadt, die Stadt des Selbstes und des Verlangens, der Verhaftung an diese Welt. Erst wenn dieser Stützpunkt eingenommen und die stark befestigte Burg von Gottes Wunsch und Willen erreicht ist, kann dauerhafter und ehrenvoller Friede gewährleistet werden. Außerdem vergisst er nie, dass es einen Oberbefehlshaber in diesem Krieg gibt und dass die himmlischen Heerscharen ihm beistehen. Deshalb weiß er, dass der endgültige Sieg gewiss ist. In diesen frühen, schrecklichen Tagen des Kampfes war ich manchmal versucht, mich zurückzuziehen. Es war nicht leicht, den hochmütigen Kommentaren meiner Priesteramtskollegen, der ablehnenden Kritik aus Familie und Freundeskreisen und dem nachlassenden Wohlwollen der einflussreichen Mitglieder meiner Gemeinde zu begegnen. Einer meiner Mitgeistlichen fragte mich eines Tages: Hängen Sie immer noch mit den Bahai rum? Während einer aus meiner Familie mir sagte, ich sei ein pathologischer Fall und bräuchte einen Arzt. Warum ich mich nicht zurückzog, kann ich nicht sagen. Zum Teil wohl, weil ich nicht erkannte, wohin der Weg führte. Wenn ich damals geahnt hätte, was mich in den nächsten 5 bis 7 Jahren auf diesem Weg erwartete, hätte mein Mut aller Wahrscheinlichkeit nach nicht genügt, um dem zu trotzen. Auf der anderen Seite entschädigten mich kurze Eindrücke von der Herrlichkeit Gottes, die neu offenbarten Möglichkeiten menschlicher Entwicklung und das unbeschreibliche Gefühl, das mich, wenn auch nur für kurze Momente, durchströmte, für alles, was ich zurückließ. Ich befand mich in Gottes Griff. Die Rückkehr in die Tiefe, von Dunkelheit umschlossen, war so unerträglich, dass ich das Licht notgedrungen wiederfinden musste. Ich konnte nicht zurück, auch wenn ich gewollt hätte. Später einmal, als ein Freund sich in den Geburtswehen eines ähnlichen Kampfes befand, ersann ich eine kleine Fabel, die das veranschaulichte. Es war einmal ein Reisender, der sich in einer dichten Wildnis verlaufen hatte. Er war schon eine halbe Ewigkeit verzweifelt herumgeirrt. Er sah weder einen Weg noch die Sonne, um sich zu orientieren. Die Dornen rissen Wunden in sein Fleisch. Erbarmungsloser Wind und Regen ließen ihren Zorn an ihm aus. Er hatte kein Heim. Aber als er schon jede Hoffnung verloren hatte, kam er plötzlich zu einem Berghang und blickte auf ein herrliches Tal, in dem ein himmlischer Palast, die Heimstatt all seiner Träume, errichtet war. Mit unaussprechlicher Freude eilte er dorthin, um hinzugelangen, aber kaum hatte er seinen Fuß in den Hof gesetzt, da packte ihn eine riesige Hand am Nacken und er befand sich wieder in der grauenvollen Wildnis. Aber jetzt war er nicht mehr ohne Hoffnung, er hatte seine Heimstatt gesehen, und mit einem nie gekannten Mut begab er sich auf die Suche. Er war jetzt vorsichtiger. Er beachtete die Zeichen auf dem Weg. Und er bemühte sich, in der undurchdringlichen Finsternis einen Lichtschein zu erhaschen. Und nach langer, erschöpfender Suche sah er seine Heimstatt wieder. Er war jetzt vorsichtiger. Er wollte nicht zu schnell eintreten. Er stellte fest, wo sie lag. Er orientierte sich an der Sonne. Und seine Füße trugen ihn leise und ehrfürchtig hinein. Aber ach, wieder riss ihn die mächtige Hand aus seiner geliebten Heimstatt und wieder befand er sich in der Wildnis. Aber jetzt war sein Herz keineswegs mehr niedergeschlagen. Er kannte seinen Kurs und mit großer Freude begab er sich wieder auf die Suche. Diesmal markierte er die Bäume, um den Weg wiederfinden zu können. Der Himmel über ihm wurde klarer und funkelnde Sonnenstrahlen halfen ihm. Und bald fand er, sehr viel früher als bisher, seine Heimstatt und trat ein. Dieses Mal spürte er mehr Ruhe und Zuversicht. Dieses Mal fürchtete er die greifende Hand nicht mehr. Und als sie kam und ihn ergriff und er wieder in der fauligen Wildnis weltlicher Dinge war, da begab er sich unverzüglich und sicheren Schrittes auf seine Suche. Die Sonne schien jetzt hell. Die Lieder der Vögel betörten sein Ohr und nun bahnte er sich seinen Weg. Er riss das hinderliche Gestrüpp heraus, denn er wusste genau, dass er seinen Weg viele Male vor und zurück würde bestreiten müssen, solange er in dieser Welt lebte. Aber er hatte seine Heimstatt gefunden. Und wenn das Geschrei der Menschen ihn verwirrte und die Dunkelheit kam, eilte er von seinem Selbst zurück zu Gott. Der Sonntag mit Abdu'l-Bahá in Dublin war einer meiner Tage des Lichts. Er kam in den Raum, in dem ich auf ihn gewartet hatte, umarmte mich und fragte, ob es mir gut gehe und ich glücklich sei. »Wir müssen immer glücklich sein«, sagte er, »denn es ist unmöglich, in der geistigen Welt zu leben und traurig zu sein. Gott wünscht, dass alle seine Geschöpfe glücklich sind. Vor allem für den Menschen ist diese Freude bestimmt, da er die Wirklichkeit verstehen kann. Im Unterschied zu den niedrigen Reichen der Natur steht ihm die Welt des Geistes offen. Durch die Kraft dieser geistigen Energie ist er in der Lage, die Natur zu besiegen und ihre Kräfte nach seinem Willen zu beugen. Gott sendet seit undenklichen Zeiten seine Boten, um den Menschen auf diesem Siegeszug beizustehen. Ich kann mich natürlich nicht an die genauen Worte erinnern, aber seine Sichtweise und die Atmosphäre der Wahrheit haben sich meinem Bewusstsein unauslöschlich eingeprägt. Während dieser Unterhaltung fragte ich ihn wieder einmal, wie schon oft zuvor, warum ich an Bahá'u'lláh als den neuesten und universellsten dieser Boten glauben sollte. Er sah mich lange und mit forschendem Blick an. Sein Lächeln wurde breiter. Wieder schien er einen himmlischen Zustand auszukosten, der nicht ohne humorvolle Seite war. Dann zeigte er sich wieder mit liebevollem Ernst. Nach einem etwas längeren Schweigen sagte er, dass es nicht jedem gegeben sei, oft zu den Menschen von seiner Heiligkeit Christi zu sprechen. Er sagte, dass ich Gott täglich für diese große Wohltat danken müsse, denn die Menschen haben die reinen Lehren dieses Wesens der Loslösung völlig vergessen. Er merkte an, dass seine Heiligkeit Bahá'u'lláh im Buch der Gewissheit darüber spreche und ich es sorgfältig studieren sollte. In diesem Buch wird erklärt, wie die Sterne vom Himmel der Offenbarung Christi auf die Erde weltlicher Begierden gefallen sind. Auf ihren Zungen ist die Erwähnung Gottes oft ein leerer Name geworden, in ihrer Mitte sein heiliges Wort ein toter Buchstabe. Auf diesen Zustand bezieht sich Christus, als er von der Trübsal und Anfechtung der letzten Tage sprach, sagte er: Welche größere Bedrängnis kann man sich vorstellen, als dass die selbsternannten spirituellen Führer sich selbst in der Dunkelheit befinden? Gelobt sei Gott, dass Sie das Licht suchen. Es obliegt Ihnen, die Verkörperung des Lichtes zu sein und die reinen Lehren seiner Heiligkeit Christi in Wort und Tat zu verkünden. Gegenüber den Stolzen müssen wir demütig sein, sagte er. Gegenüber den Demütigen mitfühlend. Gegenüber den Unwissenden wie ein Schüler vor seinem Lehrmeister. Gegenüber den Sündigen wie der größte aller Sünder. Dem Armen müssen wir ein Wohltäter sein, dem Waisenkind ein Vater, dem Greis ein Sohn. Suchen Sie Führung nicht bei den Wortführern sektiererischer Theologie, sondern bei der Bergpredigt. Suchen Sie keinen irdischen Lohn, nein, nehmen Sie vielmehr Elend und Misere in seinem Dienst hin, wie seine ersten Jünger es taten. Er lächelte mir so himmlisch strahlend zu, dass ich wie gebannt dasaß, ergriffen von einem unbeschreiblichen Gefühl. Dann schwieg er und schloss seine Augen. Ich dachte, er sei erschöpft, was zweifellos zutraf, da ihm sein ununterbrochenes Wirken wenig Ruhe erlaubte. Aber später wurde mir klar, dass er für mich gebetet haben musste. Auch ich schwieg. Wie konnte ich sprechen? Ich befand mich in einer Welt, die weit von meinem gewohnten Bewusstsein entfernt war. In diesen gesegneten Momenten schien es mir sogar möglich, so zu handeln, wie er es geboten hatte. Natürlich wusste ich, dass ich genau das tun sollte, und zum ersten Mal dämmerte in mir die Überzeugung, niemals ruhen zu können, bis ich mich der Stufe näherte, zu der er mich gerufen hatte. Wenn nicht in dieser Welt, dann in einer anderen. Nach einer Weile öffnete er die Augen, lächelte wieder und sagte, dass alle wahrhaft Suchenden finden werden, dass die Tür zur Welt der Wirklichkeit denjenigen, die geduldig klopfen, nie verschlossen sei. Dies ist der Tag der Erfüllung. Die ganze Atmosphäre dieses gewöhnlichen Hotelzimmers schien vom Heiligen Geist durchdrungen. Wir saßen einige Zeit schweigend da, bis die Nachricht kam, dass es Zeit war, in die Kirche zu gehen. Er umarmte mich noch einmal und ging. Eine Weile saß ich allein und versuchte, mich wieder auf meine Umgebung einzustellen, denn ich war wirklich in eine andere Welt versetzt worden. Dann kamen einige Freunde, die mich baten, sie zur Kirche zu begleiten, um die Ansprache des Meisters zu hören. Ich erinnere mich weder an das Thema noch an ein einziges Wort seiner Ansprache. Meine ganze Erinnerung beschränkt sich auf die Ruhe in der neuenglischen Kirche, die vollbesetzten Kirchenbänke und Abdul-Bahá auf den Altarstufen. Sein cremefarbener Umhang, sein weißes Haar und sein weißer Bart, sein strahlendes Lächeln und höfliches Auftreten und seine Gesten. Nie eine dogmatische Abwärtsbewegung der Hand, nie ein erhobener Zeigefinger, nie das Gebaren eines Lehrers vor Schülern, sondern immer der ermutigende Aufwärtsschwung der Hände, als wollte er uns tatsächlich mit ihnen erheben. Und seine Stimme, wie eine tönende Glocke der feinsten Klangfarbe, nie laut, aber so eindringlich, dass die Wände des Raumes durch ihre Musik zu vibrieren schienen. Ich erinnere mich jedoch, dass mich der machtvolle Einfluss der göttlichen Wahrheit in seinen Worten beeindruckte. An der Autorität, mit der er sprach, hatte ich nicht den geringsten Zweifel. Wahrhaftig, nicht so wie bei den Schriftgelehrten. Ich erinnere mich, als ich die Kirche verließ und mich einigen der New Yorker Freunden anschloss, die unter den Zuhörern gewesen waren, dass ich zu einem von ihnen gesagt habe, endlich habe ich verstanden. Nie wieder werde ich Zweifel haben oder etwas in Frage stellen. Aber ach, ich hatte zu früh gesprochen. Viele Monate zu früh. Meine schulische Ausbildung saß zu tief. Es war nicht so leicht, die Gewohnheiten eines Lebens abzuschütteln, das von Bücherwissen abhing, über das Bahá'u'lláh sagte, und die Welt wurde von trübendem Staub umzogen. An diesem Abend hatte ich das Gefühl, noch einmal mit Abdul-Bahá sprechen zu müssen. Mein Herz war so sehr von Dankbarkeit erfüllt, dass ich nicht schlafen gehen konnte, ohne den Versuch, es ihm gesagt zu haben. Also wartete ich, bis er am Ende seines langen Tages zum Hotel zurückkehrte. Es war ziemlich spät, als ich ihn endlich langsam die Treppe zu seinem Zimmer hinaufsteigen sah. Ich kann es im Nachhinein kaum glauben, dass ich die Verwegenheit besessen hatte, ihm zu folgen. Er hatte den Raum bereits betreten, als ich dort ankam und die Tür war geschlossen. Was mir den Mut gab, anzuklopfen, weiß ich nicht, aber ich klopfte und er öffnete selbst die Tür. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Er winkte mich herein und sah mich ernst an. Ich stammelte, »Würden Sie mit mir beten?« Er nickte und ich kniete nieder, während er seine Hände auf meinen Kopf legte und ein kurzes Gebet in persischer Sprache sang. Nach 3 Minuten war alles vorbei, aber dieser Moment brachte mir einen Frieden, wie ich ihn nie zuvor gekannt hatte. Bevor ich meinen Bericht über die Erfahrungen in Dublin beende, möchte ich noch von einer Begebenheit erzählen, die ich nicht persönlich erlebt habe, die mir aber von einer Augenzeugin berichtet wurde. Sie hatte wohl zur gleichen Zeit ein Zimmer in dem Hotel gemietet, als Abdul-Bahá dort war. Sie zog sich gerade an und warf einen Blick aus dem Fenster, wo sie sah, wie Abdul-Bahá auf und ab ging und seinem Sekretär etwas diktierte. Gerade als sie hinausschaute, ging ein alter, erbärmlich gekleideter Mann am Hotel vorbei. Abdul-Bahá schickte seinen Sekretär, ihn zurückzurufen. Der Meister trat auf ihn zu und nahm seine Hand und lächelte ihn an, als begrüßte er einen willkommenen Freund. Der Mann war sehr zerlumpt und schmutzig. Seine Hose war besonders schmutzig und bedeckte kaum seine Glieder. Abdul-Bahá sprach ein wenig mit ihm. Sein Gesicht glich einem lächelnden Segen. Er schien den alten Mann aufmuntern zu wollen, und tatsächlich erschien die Spur eines Lächelns auf seinem Gesicht, aber es wirkte eher niedergeschlagen. Abdul-Bahá betrachtete die bemitleidenswerte Gestalt, dann lachte er leise und sagte etwas in dem Sinne, dass die Hosen des alten Mannes nicht mehr viel taugten und dass man dagegen etwas tun müsse. Es war sehr früh am Morgen und die Straßen leer. Meine Freundin sah Abdul-Bahá in den Schatten der Veranda treten und unter seiner Abba an der Taille herumnesteln, dann bückte er sich und seine Hose fiel zu Boden. Er ordnete seine Kleidung, drehte sich zu dem alten Mann und gab ihm die Hose. »Möge Gott mit dir gehen«, sagte er und wandte sich an den Sekretär, als ob nichts Ungewöhnliches geschehen sei. Ich frage mich, was dieser Mann dachte, als er seines Weges ging. Ich stelle mir vor, dass dieser Einblick in eine Welt, in der jemand einem anderen so zugetan war, dass er ihm seine eigene Kleidung gab, einen Wendepunkt in seinem Leben markierte. Und mit den Worten Bahá'u'lláhs, das Messing dieser Welt durch die Alchemie des Geistes in Gold verwandelte. Während der Haft in Akka gab Abdul-Bahá oft sein Bett an jene, die keines hatten. Und er weigerte sich immer, mehr als einen Mantel zu besitzen. »Warum sollte ich 2 haben?«, sagte er, »wenn es so viele Menschen gibt, die keinen haben.« Ich erwähne diese Dinge in diesem Zusammenhang, um zu zeigen, dass Abdul-Bahá nicht zu anderen über eine Lebensweise sprach, der er selbst nicht folgte. In dieser Begebenheit sah ich in der Tat seinen Rat an mich gespiegelt, den er mir im Salon des Hotels an jenem unvergesslichen Sonntag gegeben hatte. Ein paar Tage, nachdem ich Dublin verlassen hatte, schrieb ich Abdul-Bahá und dankte ihm für seine Großzügigkeit und Freundlichkeit. Und bald darauf erhielt ich sein erstes Sendschreiben an mich als Antwort auf meinen Brief, der aus meiner Sicht keine Antwort bedurft hätte. Es trug das Datum des 26. August 1912. Ich gebe es in vollem Umfang wieder, denn die allumfassende Sicht, aus der alle seine Worte geschrieben sind, nimmt ihm jede persönliche Begrenzung. Er ist Gott. O du, mein verehrter Freund, dein Brief brachte mir allergrößte Freude, denn sein Inhalt lässt erkennen, dass du zum Königreich Gottes hingezogen und vom Feuer der Liebe Gottes entflammt bist. 100.000 Priester kamen und gingen, doch blieb von ihnen keine Spur und keine Frucht, noch führten sie ein produktives Leben. Es ist ein offenkundiger Verlust, ein fruchtloser Mensch in dieser Welt zu sein. Ein weiser Mensch wird sein Herz nicht an vergängliche Dinge hängen. Er wird vielmehr unablässig nach Unsterblichkeit trachten und nach ewigem Glück streben. Preis sei Gott, dass du dein Angesicht dem Königreich zugewandt hast und dich danach sehnst, Gnadengaben aus dem göttlichen Reich zu empfangen. Ich habe Hoffnung gefasst, dass du weitere Gnadengaben erlangst, ein anderes Leben suchst, eine andere Welt herbeisehnst, näher zu Gott hingezogen wirst, die Geheimnisse des Königreiches erkennst, ewiges Leben und unvergänglichen Ruhm erlangst. Die Herrlichkeit des Allherrlichen sei mit dir. Gezeichnet Abdu'l-Bahá Abbas. Ich erinnere mich noch gut daran, was ich beim Lesen empfand. Damals war es einfach ein schöner Brief für mich, in orientalischer Bildersprache abgefasst. Dass der letzte Absatz den unmittelbaren Aufruf enthält, eine andere Welt zu betreten, mit bisher unbekannten Geheimnissen vertraut zu werden, wirklich und persönlich die ewige Herrlichkeit, die uns umgibt, zu erleben und schon auf diesem kleinen Planeten in ein neues, höheres Leben einzutreten, so frei, so groß, so freudig, dass man es nur als ewig beschreiben kann. Von all dem hatte ich über Jahre hinweg keinen Schimmer. Im Verlauf der Jahre erkannte ich dann immer deutlicher, dass der Verfasser dieser Worte damit die Stufe beschrieb, auf der er ständig lebte und dass es das große Ziel seines Lebenswerkes war, Menschen entsprechend ihrer Fähigkeiten so nah wie möglich zu dieser Stufe zu rufen.